Ja, es ist schön, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich wieder bei euch zu sein heute Morgen in Lauenburg. Ich komme immer wieder gerne hierher. Es kommt nicht darauf an, ob hier 100 sind oder 10 oder 5 oder 30. Es kommt darauf an, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn und untereinander haben können. Ganz herzliche Grüße aus unserer Arche in Lübeck darf ich mitbringen und auch von meiner Frau, die gerne wieder mal mitkommen würde. Aber wenn sie Musik machen muss, muss sie Musik machen. Ja, Arche. Herr Jesus, wir danken dir, und das ist auch mein Gebet heute Morgen, dass wir hören, was du uns sagen möchtest mit deinem Wort, Herr. Wir wollen hören und wir wollen verstehen und wir wollen geöffnete Herzen haben für das, was heute Morgen du mit deinem, durch deinen Heiligen Geist zu uns reden wirst, Herr. So segne jeden, der gekommen ist, sei du auch bei denen, die vielleicht heute nicht hier sind oder hier sein können. Ja, wir wollen sie alle dir anbefehlen, Herr. Und vor allen Dingen wollen wir die schon mal segnen, die du noch rufen wirst hier in dieses Haus. Und ich bitte, Herr, dass du Herzen ansprichst, dass das Haus voll wird. Amen. Fängt gleich wieder mit Randale an bei mir. Ja, wo gibt's Gerechtigkeit in der Ungerechtigkeit der Welt? Das ist mein Thema heute. Es geht ja oft ganz schön ungerecht in der Welt zu. Habt ihr euch schon mal ungerecht behandelt gefühlt? Oder kennt ihr das nicht? Ich glaube, da sind wir alle nicht davon frei. Und es ist ja auch nicht so einfach in der heutigen Zeit. Wir müssen uns überlegen, auch als Pastoren überlegen, was wir sagen, um nicht in Ungnade zu fallen bei den Ungnädigen und ungerecht behandelt zu werden. Ihr habt es vielleicht in den Medien gehört, in Norwegen ist ja wieder ein Pastoren-Ehepaar angeklagt worden. Warum? Weil sie gesagt haben, der Mensch besteht aus Mann und Frau. Das ist schon zu viel. Wir leben in einer Welt, die und einer Zeit, die keine gute Zeit ist. Da kann man sich abstrampeln, wie man will. Zum Beispiel in der Schule, am Arbeitsplatz oder in Beziehungen. Irgendwie hat man das Gefühl, man kommt nicht voran. Man erhält keine guten Noten, man wird nicht befördert oder man wird nicht akzeptiert. Wobei, obwohl man auch voll seine Leistung bringt. Und ein anderer kann sich alles erlauben, dem fällt alles so zu, weil er immer gleich gute Beziehungen nach oben hat. Das ist oft ungerecht. Menschen bekommen ihr Recht nicht oder werden bei der kleinsten Kleinigkeit bestraft und andere dürfen sich alles erlauben und es passiert nichts. Das sind die Zeichen der Zeit im Moment. Menschen werden unterdrückt, ausgebeutet, ja, gemobbt, manchmal sogar abgeschlachtet. Und die Täter können sich gelegentlich noch als erfolgreich feiern lassen. Diese Liste der Ungerechtigkeiten kann man ja lange fortsetzen, aber das ist nicht sehr erbaulich. Aus der Beobachterrolle kann man über alles nüchtern und sachlich reden, aber wenn man selbst ganz tief davon betroffen ist, dann bleibt oft nur Verzweiflung, Wut, Resignation und der Wunsch nach ein bisschen Gerechtigkeit. Ich habe das selbst so erlebt und auch bei sehr vielen Menschen mitbekommen. Als Pastor erlebt man sowas auch übrigens. Ich habe immer gedacht, bei manchen Leuten reicht es nicht mehr, sie wie rohe Eier zu behandeln. Man muss noch vorsichtiger sein. Wie nehmen wir und die betroffenen Menschen das heute auf? Ich möchte dazu einen Text lesen aus dem Jesaja-Buch im 42. Kapitel in den Versen 1 bis 9. Und da heißt es, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, und er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und dem Lebenden dient, die auf ihn hören. Ich, der Herr, gebe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen, selbst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen im Gefängnis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm dem Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues, ehe denn es sprost, lasse ich es euch hören. Bis hierhin. Das Volk Gottes hatte ja lange unter der Gefangenschaft und Unterdrückung der Babylonier gelitten. Wir nehmen ja bei uns in den Bibelstunden gerade das Buch Daniel durch und da kann man sehr viel darüber lesen. Und hoffentlich auch verstehen. Viele Jahrzehnte haben viele Israeliten in der Fremde leben müssen und in Israel herrschte Armut. Viele Dörfer und Städte, auch Jerusalem mit dem Tempel, waren zerstört. Das Volk lag am Boden und die meisten von denen, die jetzt lebten, hatten mit dem Unheil, das über das Volk hereingebrochen war, gar nichts zu tun gehabt. So ist es ja häufig. So ist es auch bei uns. Vieles, was momentan passiert, da haben wir eigentlich gar nichts damit zu tun. Wir dürfen nur darunter leiden. Manches lag jahrzehntelang zurück und sie waren später geboren. Sie mussten leiden. Armut, Ungerechtigkeit, keine Rechte und das alles ohne eigenes Verschulden. Herzlich willkommen vor der Tür. Jetzt läuft er weg. Stand schon ein paar Mal jetzt da. Wo geht er hin? Man möchte lieber von draußen hören. Jetzt habe ich ihn verscheucht. Das war nicht meine Absicht. Ja, wo gab es für die Frieden damals und Gerechtigkeit für die Israeliten? Ein Lebensraum, wo sie sich in Frieden entfalten konnten. Wir wissen, welche Schwierigkeiten Daniel hatte. Bis in die Löwengrube. Und nun erhalten sie ja aber durch den Propheten diese Verheißung Gottes. Hier ist vom Knecht Gottes die Rede. Dies ist eins der sogenannten Gottesknechtslieder bei Jesaja. Wer ist mit dem Gottesknecht gemeint? Wer soll das im Auftrag Gottes tun? In der Forschung gibt es darüber ja unterschiedliche Meinungen, wie immer in der Forschung. Ob eine Einzelperson gemeint ist oder das ganze Volk Gottes oder ein zukünftiger Messias. Ich denke, diese Frage ist gar nicht so wichtig, sondern entscheidend ist, wer hier handelt. Gott selbst hat etwas vor, auch hier in Lauenburg. Ich bin nach wie vor davon überzeugt. Er hat einen Plan. Er will etwas tun. In der Gemeinde habe ich mal einen langen und intensiven Bibelkurs durchgeführt und dabei als roten Faden durch die Bibel Gottes Heilsplan für das Volk Israel und die ganze Menschheit entdeckt. Gott selbst tut alles, um wieder Heil zu schaffen. Nachdem die Menschen sich von Gott abgewendet haben, eigene Wege gegangen sind und so das Unheil in die Welt gebracht haben. Aber täuschen wir uns nicht. Das bedeutet nicht, dass wir still auf unseren Plätzen sitzen bleiben können und uns am Sonntag den Segen abholen. Und genau hinhören, ob es vielleicht auch was zu kritisieren gibt. Auch das passiert ja. Gott selbst tut alles, um wieder Heil zu schaffen. Der Knecht Gottes ist der, der sich dafür zur Verfügung stellt. Wer könnte das sein? Ich werde darüber auch nächsten Sonntag in der Arche predigen, und zwar ziemlich intensiv. Denn in anderthalb Jahren werde ich 70 und da muss die Gemeinde stehen. Und das ist nicht meine Gemeinde, das ist die Gemeinde des Herrn und dann ist es die Gemeinde der Glieder. Ich bin hier nur und dort auch der Motivator, etwas in Gange zu bringen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man sich gemächlich und gemütlich eingerichtet hat. Aber Gottes Knecht ist der, der sich zur Verfügung stellt, Gottes Heilsplan mit dieser Welt umzusetzen. In seinem Auftrag und mit dem Hören auf ihn, natürlich. Und das geht nur unter Gebet. Ich sage es ja immer wieder, was ich mache, mache ich unter Gebet. Und wenn ich keine Freiheit habe, bin ich nicht zuständig. Ich habe jetzt eine Einladung bekommen für den 16. Dezember nach Oldenburg in Oldenburg. Große Konferenz für ganz Niedersachsen. Es werden 10.000 Leute dort erwartet. Und ich bin als Konferenzredner eingeladen. Da habe ich gedacht, endlich mal wieder eine volle Gemeinde. Ich habe lange dafür gebetet und ich habe den Leuten klipp und klar gesagt, ich bete und wenn ich keine Freiheit habe, kannst du mich nicht locken mit 10.000 Leuten und du kannst mich auch nicht locken mit Geld. Ich will einfach das tun, was der Herr mir aufträgt. Und nach langem Gebet habe ich Freiheit und jetzt habe ich zugesagt. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, was der Herr mir auf dem Weg gibt. Es geht um Evangelisation übrigens. Und mit mir dient dort der Professor Gitt. Was mich besonders freut, dass ich ihn auch endlich mal persönlich kennenlerne. Ja, der Knecht Gottes ist der, der sich zur Verfügung stellt. Und wir denken immer, nee, wir sind zu klein. Wir können das nicht. Und reden können wir sowieso nicht. Das haben wir in der Bibel auch schon gehört. Ich war auch so einer. Was nichts ist vor der Welt, hat Gott sich auserwählt. Ich habe es ja, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Damals war es das Volk Israel oder einzelne Menschen im Volk. Das war Jesus als der vollkommene Knecht Gottes. Und das können wir heute sein als Christen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Das heißt ja nicht, dass jeder auf die Straße laufen muss. Mein Evangelisationslehrer hat mir beigebracht, wer nicht gehen kann, kann beten. Und die, die beten, sind noch wichtiger wie die, die rausgehen. Aber was höre ich? Gestern hat unser Hausevangelist mir wieder eine Mail geschickt. Die sind immer jeden Freitag draußen. Mit 22 Leuten haben sie auf der Straße gebetet und 60 Bibeln haben sie verteilt. Die Menschen sind momentan ansprechbar wie selten vorher, weil sie keinen Plan mehr haben, was eigentlich vor sich geht. Ist das nicht erstaunlich? Die sind ein paar Stunden nachmittags draußen und beten auf der Straße mit 22 Leuten. Also ich staune immer wieder, wenn der mir schreibt, weiß ich schon, was kommt. Ja, damals war es das Volk Israel. Interessant ist, wie dieser Knecht Gottes, also Jesaja hier, das Werkzeug Gottes wirkt. Das heißt hier von ihm, er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das ist ja merkwürdig. Da sagen wir uns, wie sollen dann die Leute ins Haus kommen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist kein Herrscher, der durch laute Rufe gerechtes Leben anordnet, wie wir das heute versuchen. Gerecht ist, was die Politik bestimmt. Und wer was anderes sagt, ist eben ungerecht und wird sanktioniert, wenn er nicht aufpasst. Nein, so geht das nicht. Nicht ein Herrscher, der durch laute Rufe gerechtes Leben anordnet, der laut bekannt gibt, dass jetzt Gerechtigkeit geschehen wird und dass er das durchsetzen wird. Das könnten wir ja gar nicht. Wie könnten wir sowas auf der Straße sagen? Auch keiner, der die Klage über die Ungerechtigkeit in der Welt hinausschreit, sondern er ist der, der einfach Gottes Gerechtigkeit leben wird. Er wird es tun. Er wird Liebe geben, Menschen helfen, jedem den gleichen Wert geben, Den glimmenden Docht wird er nicht zerstören. Nicht den Stab brechen über Menschen, nicht über uns und nicht über andere. Das wäre doch schon mal was. Wo noch ein bisschen Hoffnung ist, und dies hier hoffentlich auch, wird sie auch erhalten. Und wo noch ein bisschen Sehnsucht ist, wird er sie retten, auch in den bösen Menschen. Selbst in den bösesten Menschen. Da hat ja letzte Woche, ist wahrscheinlich auch nicht durch die Medien gegangen, ein Treffen stattgefunden und die Überschrift lautete, die gefährlichsten Menschen der Welt. Und darüber gibt es Fotos und in der Mitte von diesen Leuten sitzt der Papst. Was soll man denn dazu sagen? Was macht der denn da? Vielleicht will er ja den Frieden verkünden. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, der sitzt mittendrin. Und da können wir nur staunen. Und wir haben kein Recht, das zu verurteilen. Das ist Gottes Sache. Jesus sagt von sich selbst, ich bin nicht gekommen zu richten, sondern um zu retten. Überall, wo Menschen mit ihm zu tun haben, werden sie bei ihm Gerechtigkeit und Frieden finden. Bei Jesus, nicht in dieser Welt. Da können wir momentan verzweifelt werden, wenn wir hier Gerechtigkeit und Recht suchen. So werden Menschen erleben, aber wenn sie sich an Jesus wenden, dass es bei aller Ungerechtigkeit in der Welt bei Gott Gerechtigkeit und Frieden gibt. Ruhe für die geschundene Seele. Wir lesen hier an einer Stelle, ich will euch einen Frieden geben, den die Welt nicht geben kann. Und manchmal, ich bin ja viel unterwegs, auch in verschiedenen Gemeinden, frage ich mich, wo ist er bei den Christen, dieser Frieden? Ich frage mich wirklich und ich finde keine rechte Antwort. Es wird so lange so sein, bis Gott das Recht in vollkommener Weise aufrichten wird, bis er auf der Erde bis es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Gott wird selbst eingreifen und das tun. Können wir das glauben, bei dem, was wir erleben? Gott kennt das erlittene Unrecht und Gott wird handeln. Gott wird alles neu machen. Das ist die Botschaft des Jesaja. Aber wir leben in der Volkskrankheit Nummer 1 und das ist die Ungeduld. Der Herr tut es zu seiner Zeit und wir können es nicht abwarten. Wir hoffen jede Woche, dass das Haus voll wird. Bei euch, bei uns auch. Wir haben auch noch Plätze frei. Es gab Menschen im Volk Israel, denen gab es Hoffnung mitten in dem zerstörten Land, mitten im Erleiden von der Ungerechtigkeit dieser Welt. Das kann jedem Hoffnung geben, der sich nach Gerechtigkeit und Frieden sehnt, auch wenn diese Sehnsucht nur noch ein bisschen glimmt und die Resignation und Verzweiflung scheinbar zu siegen scheint. Kann man dieser Zusage trauen und allein deshalb voller Hoffnung sein, auch wenn vieles im Leben sonst mir sagt, dass es keinen Grund gibt, hoffnungsvoll zu sein. Also wenn ich mit den Leuten draußen ins Gespräch komme, die haben alle keinen Plan mehr, die wissen nicht, was los ist. Und die verstehen das nicht, die begreifen das nicht. Aber es ist mindestens genauso schwierig, es ihnen zu erklären. Auch das ist ein Stückchen Wahrheit, die wir anerkennen müssen. Das ist nicht einfach. Die Leute drehen sich auch um und sagen, ich habe die Nase voll, lass mich in Ruhe. Und trotzdem dürfen wir nicht die Hoffnung aufgeben, dass Gott zu seinem Recht kommt. Auch hier, auch in Lübeck, in der Arche, auch in anderen Gemeinden, wo das Wort Gottes so verkündigt wird, wie es geschrieben steht. Es fällt schwer, wenn man auf die Geschichte der Menschheit schaut. Was hat sich denn verändert? Ist die Welt besser geworden? Sie ist anders geworden, aber besser? Es kann leichter fallen, wenn wir auf Jesus sehen, wie er gelebt hat. Wenn so die ganze Welt wäre, dann gäbe es nur noch Gerechtigkeit. So ist es bei Gott. Wir können Zuversicht gewinnen, wenn wir auf Menschen sehen, die einfach nur Jesus nachfolgen wollen und mit aller ihrer Unvollkommenheit etwas davon gelebt haben. Wenn du einen Strauß Rosen bekommst von einem Menschen, der dich liebt, dann sind die Rosen wie ein schöner Liebesbrief. Es macht dich glücklich und gibt Hoffnung. Und wenn du mit diesem Menschen zusammen sein kannst, dann wird es noch schöner. So gibt Gott uns den Liebesgruß in seinem Knecht, Jesus Christus. Einen sehr großen und schönen Liebesbrief. Und er gibt uns viele kleine Liebesgrüße durch Menschen, die in seinem Sinn handeln. Sie machen das Leben hier ein wenig schöner, sie geben Hoffnung, dass es, wenn wir ganz mit Gott zusammen sind, noch viel schöner wird. Gott schickt uns so lange diese Grüße, bis er die Gerechtigkeit vollkommen aufrichten wird. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Aber er hat uns aufmerksam gemacht, achtet auf die Zeichen der Zeit. Es hat sich viel erfüllt in den letzten Jahren und es kann ganz schnell weitergehen. Gott schickt uns so lange Grüße, bis er die Gerechtigkeit vollkommen aufrichten wird. Aber dann, wenn er zum zweiten Mal wiederkommt, dann ist die Gnadenzeit zu Ende. Aber entscheidend ist, wenn er zum ersten Mal in den Wolken kommt und uns entgegenrichten möchte, holen, dann sollen wir aber auch bereit sein. Und das muss man heute wirklich auch in den Kirchen, glaube ich, in den Kirchen und Gemeinden wieder ganz neu und ganz laut sagen. Macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Es passieren so viele Dinge im Augenblick, die man in der Bibel wiederfindet. Alleine im Buch Daniel ist ja unfassbar, wie aktuell dieses Buch ist. Wirklich tagesaktuell. Es ist wie, als wenn die Tageszeitungen davon abschreiben manchmal. Die Frage ist, glaube ich das? Glaube ich, dass die Liebesgrüße Gottes ein Hinweis sind auf das, was Gott einmal vollkommen in der Ewigkeit tun wird? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ob wir uns auch als Knechte Gottes zur Verfügung stellen, um mit unseren Mitteln Liebesgrüße Gottes zu verteilen. Ich sage immer in der Arche, wir treffen jeden Tag Menschen. Und wir hätten immer wieder Gelegenheit, mit dem einen oder anderen mal zu reden und, wenn sie nicht gleich weglaufen, sie vielleicht auch mal in Gottesdienst einzuladen. Ich frage mich immer in Lübeck, bei euch gibt es das ja wahrscheinlich nicht, aber ich frage mich immer, wo das Problem ist. Wo ist das Problem? Es fällt uns schwer, uns zu unserem Glauben zu bekennen. Und ich frage mich, warum? Warum? Wir haben wirklich im wahrsten Sinne, wenn ich mich auf die Predigt beziehe, Worte der Gerechtigkeit, der Liebe Gottes zu verkünden, weiterzusagen. Und dafür brauchen wir keine geschliffenen Predigten. Es reicht den Menschen einfach zu sagen, was wir selbst mit unserem Herrn erlebt haben und was es mit uns macht. Wo ist das Problem? Ja, einige haben wir inzwischen in Lübeck, die da vorangehen. Tatsächlich haben wir jetzt, habe ich jetzt, wenn ich nicht da bin, 4 Leute, die predigen können. So, das ist noch jemand uns von der Agape-Gemeinde dazugekommen, wegen der Hobkirchengeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr davon überhaupt gehört habt, aber es ist immer irgendwie möglich. Und trotzdem kann ich nicht immer weg sein. Ich bin der eigentliche Pastor der Gemeinde und muss auch gelegentlich zur Verfügung stehen. So. Ja, zur Verfügung stehen. Das ist die Frage. Stehe ich für meinen Herrn zur Verfügung? Mindestens zum Gebet. Es reicht nicht am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Das ist ein Alltagsgeschehen. Ohne dem sollte man den Tag gar nicht anfangen. So. Wir müssen keine großen Aktionen und viel Geschrei und Aufmerksamkeit machen, sondern so, wie das hier beschrieben wird in dem Umfeld, in dem wir leben, zum Beispiel etwas Zeit für einen Besuch, zuhören, Ungerechtigkeit im Kleinen nicht zulassen. Wer liebt, entwickelt Fantasie. Das habt ihr ja mindestens mitgekriegt, als ihr euren Lebensgefährten kennengelernt habt. Da entwickelt man Fantasie, den anderen für sich zu gewinnen. Ja. Entwickeln wir Fantasie, um die Liebesgrüße Gottes zu verteilen? So können wir Hoffnung haben, dass unsere Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit doch noch erfüllt wird, weil Gott selbst eingreift. Diese Hoffnung können wir bekommen, wenn wir auf die Liebesgrüße Gottes sehen und besonders auf Jesus. Diese Hoffnung können wir geben, wenn wir selbst Liebesgrüße Gottes verteilen und auf Jesus hinweisen. Ich möchte dazu noch einen Blick in den Neuen Bund werfen und zwei Verse aus dem Philipperbrief im 2. Kapitel lesen, nämlich die Verse 12 und 13. Und da heißt es, meine Lieben, ihr habt doch immer auf mich gehört. Tut es nicht nur, wenn ich unter euch anwesend bin, sondern jetzt erst recht, wenn ich fern von euch bin, sagt Jesus damals den Leuten. Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Es geht hier nicht um Angst, sondern um Ehrfurcht. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Deshalb ist das Gebet so wichtig. Und das Gebet bedeutet nicht nur reden, sondern auch hören. Ja? Wenn wir hören, was Gott uns sagt, dann wissen wir auch, wo wir hingehen müssen. Oder wie wir uns verhalten, wenn bei dem, was als nächstes passiert. Wenn es um unseren Glauben geht, dann sind wir ja oft mit der Frage beschäftigt, wie es uns hier im Leben geht. Ob der Glaube uns mehr Glück und Lebensqualität, mehr Frieden und Freude bringt und ob er uns bei Krankheit und anderen Problemen hilft. Um diese Dinge dreht sich oft der Hauptinhalt unserer Gebete und manchmal halten wir daran auch fest, ob Gott uns wohlgesonnen und gut zu uns ist. In schweren Zeiten fragen wir dann Gott, wo bist du? Und zweifeln an seiner Liebe zu uns. In meiner Gemeinde auf Fehmarn, als ich auf Fehmarn Pastor war, hatte ich Fischer. Und einer der Fischer saß plötzlich im Gottesdienst und weinte und fragte dann, Herr, welche Sünde habe ich getan, weil ich diese Woche so wenig gefangen habe? Aber dass er wenig gefangen hat, liegt unter an ganz anderen Umständen. Wenn einfach keine Fische da sind, da muss man manchmal hören, was gerade in der Ostsee so passiert mit Überfischung und so weiter, ist nicht mehr so einfach, wie es war. Aber der hat wirklich gesagt, Gott straft mich hier und gibt mir keine Fische, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Das ist doch schrecklich, wenn man so denken muss. Es passieren Dinge. Gott hat nicht gesagt, jeden Tag Sonnenschein und Eitelfreude. Er hat gesagt, seid ihr bereit, um meines Willens zu leiden. Im ersten Satz sagen alle ja, im zweiten Satz wird es plötzlich ruhig. Aber das wird uns in der Endzeit nicht erspart bleiben. Und darauf müssen wir auch gefasst sein. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unserem Herrn wirklich vertrauen, egal was da draußen los ist. Es ist auch nicht die Frage, ob der Glaube uns mehr Glück und Lebensqualität, mehr Frieden und Freude bringt oder ob uns bei Krankheit geholfen wird. Um diese Dinge dreht sich oft der Hauptinhalt unserer Gebete. Und wenn nichts passiert, ist Gott uns nicht wohlgesonnen. Oha. Auf den Gedanken sollten wir besser nicht verfallen. In schweren Zeiten fangen wir dann an, wo bist du? Und zweifeln an seiner Liebe zu uns. Das Ziel des Glaubens liegt aber nicht in dieser Welt, nicht darin, dass es uns hier gut geht, sondern das Ziel des Glaubens ist die Ewigkeit, die ewige Erlösung. Das ist das Ziel. Und darum geht es Paulus in unseren Versen aus dem Philipperbrief. Alles, was wir im Leben haben können, kann uns hier das Leben erleichtern. Aber in Bezug auf die Ewigkeit kann es für uns gut oder schlecht sein. Reichtum kann Segen und eine Gabe sein, es kann uns aber auch von Gott wegbringen. Ebenso ist es mit Gesundheit, unserer Kraft, gute menschliche Beziehung, Anerkennung und andere Dinge. Wie es uns hier im Leben ergeht, ist kein Zeichen für Segen oder Fluch. Es gibt Reiche und Arme, es gibt Gesunde und Kranke, öffentlich Anerkannte und Unbeachtete oder schlecht Angesehene, die in die Ewigkeit kommen oder verloren gehen. Gott hat uns gerufen, dass keiner verloren geht, egal in welcher Situation er sich befindet. Gott hat uns hier nicht das Paradies versprochen und den Christen auch kein besseres Leben. Daran, wie es uns hier ergeht, sehen wir nicht, ob Gott uns liebt oder nicht. Sondern Gottes Liebe sehen wir in Jesus und die Verheißung, dass alles gut sein wird, haben wir für die Ewigkeit. Dieses Leben ist der Weg dorthin. Wir sind unterwegs und auf diesem Weg hier sollen wir alles dafür tun, dass wir dorthin kommen. Denn so sagt Paulus, Gott hat alles dafür getan und wird alles dafür tun. Ja, was ist jetzt alles tun? Wir wissen doch, dass wir durch eigenes Tun nicht gerechtfertigt werden. Das ist hiermit auch nicht gemeint. Sondern es geht wirklich darum, dass wir das Vertrauen in unseren Herrn nicht verlieren. Und dass, wenn er uns ruft und wenn er uns bestimmte Dinge sagt oder uns vielleicht auch tatsächlich einen Auftrag gibt, von dem wir wissen, wir sollten das tun, dann uns auch wirklich überwinden. Und das tun, was der Herr gerne mit uns vorhat. Denn alles, was er mit uns vorhat, geschieht aus Liebesabsichten. Und es wird gut sein. Das Leben ist der Weg dorthin, in die ewige Herrlichkeit. Wir sind unterwegs auf diesem Weg. Hier sollen wir alles dafür tun, dass wir dahin kommen. Das ist scheinbar ja ein Widerspruch. Denn Gott tut alles und wir sollen uns in unserer Kraft bemühen. Um diese Frage wurde unter Theologen viel gestritten und gerade die Reformation ist dagegen angegangen, dass wir mit unserem Bemühen durch gute Werke die Erlösung gewinnen können. Und siehe da, sie haben recht. So wurde es vorher auch oft gepredigt. Und dann gibt es das andere Extrem, das besagt, dass wir gar nichts tun können und brauchen, sondern Gott hat schon alles getan und hat es uns in der Taufe zugesprochen und damit sind wir gerettet. Punkt, Ende, aus. Aber es geht doch im aktiven Glaubensleben nicht darum, dass wir alleine gerettet sind. Gott ruft uns zu Boten. Geht hin. Das heißt in aller Welt. Aber die Welt fängt ja nicht in Afrika oder in Brasilien an, sondern bei uns vor der Haustür. Die fängt schon an, wenn wir hier zur Tür rausgehen. Ich habe oft gesagt in der Arche und auch früher schon, ich weiß gar nicht, wer das Wort Gottesdienst erfunden hat. Was wir hier machen, ist Gottes Genuss. Der Dienst fängt an, wenn wir da hinten rausgehen. Darum geht es doch letztlich. Die Bibel sieht das nicht als Gegensatz, dass wir einerseits alles von Gott nehmen und andererseits auch selbst aktiv sind. Sie betont an vielen Stellen, dass wir alleine aus Gottes Gnade gerettet werden. Gleichzeitig wird uns in vielen Abschnitten gesagt, was wir tun sollen. So zum Beispiel, wenn Jesus alle Gebote zusammenfasst im Doppel- bzw. Dreifachgebot der Liebe in Matthäus 22, in den Versen 35, und da lesen wir doch, und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versucht ihn zu fragen, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist ja nicht so einfach. Das erlebe ich auch. Ich habe das manchmal auch mit merkwürdigen Leuten zu tun. Bei mir kommt ja in die Seelsorgesprechstunde kommt ja alles Mögliche. aus allen Windrichtungen. Und die sind auch manchmal, ja, ich will nicht sagen unmöglich, aber eigenartig. Wie bei vielen anderen Geboten braucht Jesus auch hier das Wort sollen. Auch die Reformatoren haben Gottes Tun und unser Tun nicht als Gesetz gesehen, sondern beides gehört für sie zusammen. Und wie ist das zu verstehen? Ich will versuchen, es mit ein paar Vergleichen zu verdeutlichen. Wenn ich den Auftrag bekomme, mit 1 Million Euro was Sinnvolles zu tun, dann muss ich sagen, das ist eine nette Idee. Aber ich kann es nicht, denn ich habe keine Million. Ja, wenn mir aber jemand 1 Million Euro schenkt, dann wird der Auftrag sinnvoll und ich kann mich darum bemühen, denn nun habe ich die Möglichkeit dazu. Ich weiß dann, ich darf damit nicht leichtfertig umgehen. Sag einem Ledigen, er soll eine gute Ehe leben und er kann es nicht. Ich kann auch nicht durch eine Wand durchgehen, wenn da keine Tür ist. Wenn dort aber eine Tür ist, dann kann ich hindurchgehen und muss es auch, wenn ich das Zimmer verlassen will. Erst wenn ich die Voraussetzung habe, kann ich mich um etwas bemühen. Und darum steht am Anfang der ewigen Rettung des Glaubens immer alleine die Gnade Gottes tun. Ohne ihn können wir gar nichts bewirken. So sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Gott vergibt uns die Sünden, weil Jesus für uns gestorben ist, nicht weil wir es verdient hätten. Es ist Gnade, dass Gott zu uns redet mit Verheißungen, mit Trostworten, mit Worten für eine gute Orientierung. Es ist Gnade, dass Gott bei uns sein will, mit seinem Segen und Schutz und uns viele Gaben in unserem Leben schenkt. Es ist Gnade, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist den Glauben an ihn schenkt und uns erneuert. Wir wissen ja, Gottes Wort sagt, aus uns heraus können wir nicht glauben. Der Heilige Geist muss uns von Sünde überführen und uns dahin bringen. Es ist Gnade, dass Gott in uns das Wollen bewirkt, dass wir ihm nachfolgen und dass er das Vollbringen bewirkt, wenn wir einmal in die Ewigkeit kommen. Und das scheint gar nicht mehr allzu weit fern zu sein. Alles, was Gott uns für dieses Leben und für die Ewigkeit schenkt, ist Gnade, ein unverdientes Geschenk. Wir haben auf nichts einen Anspruch. Dennoch sollen wir nun auch alles tun und nicht müde oder nachlässig werden. Ich habe gehört, dass jemand in einer Gemeinde in Lübeck gepredigt hat, wenn Jesus mein Erlöser sein will, dann muss er 5 Bedingungen erfüllen. Das war übrigens eine Freikirche. Ich sage aber nicht wo. Es ist ja unfassbar. Es ist Gnade, wenn Gott uns von einem verkehrten Weg auf den richtigen setzt, aber nun sollen wir auch auf diesem richtigen Weg gehen. Und es ist Gnade, wenn Gott uns seine Gemeinschaft schenkt, aber wir sollen die Gemeinschaft mit ihm auch pflegen durch Gebet und hören auf sein Wort. Es ist Gnade, wenn Gott uns Schwestern und Brüder im Glauben schenkt, aber nun sollen wir die Gemeinschaft mit ihnen auch pflegen. Es ist Gnade, wenn Gott uns anfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, aber nun sollen wir auch in dieser Kraft leben und mit der Quelle verbunden bleiben. Es wäre ja schlimm, wenn wir die Gnade und die Liebe Gottes hinnehmen würden, ohne eine Reaktion zu zeigen. Wir können doch nicht anders, als angesichts der Gnade demütig in die Knie gehen, ihn dafür loben und preisen und mit unserem ganzen Leben alles für unseren Herrn tun und ihn von ganzem Herzen wiederzulieben. Wir tun das nicht aus irgendeiner Gewinnsucht, sondern aus Liebe zu unserem Herrn. Das ist mein Motor, mein persönlicher Motor. Ich stehe jeden Tag neu auf und tue das, was Gott mir anvertraut, weil ich ihn von Herzen lieb habe und wenn ich auf mein eigenes Leben zurücksehe und sehe, was Gott mit mir bis jetzt angestellt hat. Ich bin gespannt, was noch kommt. Die Gnade Gottes ist für uns kein Ruhekissen der Bequemlichkeit, sondern sie ist ein Feuer, das uns anzündet und in Bewegung setzt, um an Jesus festzuhalten und ihm nachzufolgen. Denn Jesus ist der Einzige, der uns ans Ziel bringen kann in die Ewigkeit. Aber Jesus lässt uns auf dem Weg zur Ewigkeit nicht alleine, sondern er begleitet uns, erfüllt uns an mit der Kraft seines Heiligen Geistes und gibt uns ganz konkrete Hilfsmittel an die Hand, um uns eng mit ihm zu verbinden, damit wir so das Ziel erreichen und seine Liebe hier im Leben erfahren. Aber dieses Erreichen hat ja auch etwas mit uns zu tun und mit dem, wie wir leben und handeln. Ein Hilfsmittel ist ja die Bibel, wo wir den Zuspruch der Gnade Gottes hören und unser Herz mit anderen füllen lassen können. Und wo uns gezeigt wird, wo unser Bemühen und Tun und Schaffen und wie das aussehen soll. So zeigt uns die Bibel den Weg in die Ewigkeit. Das andere Hilfsmittel ist das Gebet, durch das wir die tägliche, ständige Verbindung mit ihm aufrechterhalten, Lasten abgeben, Sorgen mitteilen, um Kraft für das Leben bitten und im Hören und in der Stille seine Gegenwart spüren. Aber auch dankbar sein. Weitere Hilfsmittel sind das Abendmahl als eine himmlische Nahrung und die Gemeinschaft der Christen, die sich gegenseitig auf dem Weg stärken können. Wir leben, wir können im Leben und in der Gemeinde manches vernachlässigen, das ist nicht so schlimm. Aber vernachlässigen wir nie an dieser Quelle der Kraft, uns stärken zu lassen und uns gegenseitig auf dem Weg zur Ewigkeit zu unterstützen. Ich habe von Anfang an, als ich die Arche übernommen habe, gesagt, wir machen es gemeinsam. Und ich werde es am nächsten Sonntag in der Predigt sagen. Ich kenne keinen Pastor, der eine Gemeinde alleine bearbeiten und durchhalten kann. Gibt's nicht. Wir brauchen uns untereinander, uns gegenseitig zu erbauen und uns gegenseitig zu erzählen, Mensch, gestern habe ich mit dem und dem geredet und ich konnte ihm was von Jesus sagen. Das ist gar nicht so schwer, versuch's doch auch mal. An dieser Stelle sage ich Amen. Jesus, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Es soll uns auferbauen. Wir begreifen, es liegt nicht an uns, an unserer Kraft, an unserem Leistungswillen. Es liegt alleine an dir, an deiner Gnade, an deiner Liebe und an deiner Barmherzigkeit. Du hältst uns bei dir, wenn wir das aufrichtig wollen, egal was da draußen in der Welt passiert. Haben wir keine Angst vor der Endzeit, vor der Trübsalzeit. Denn du hast gesagt, du bringst uns hindurch. Und wir kennen Menschen in unseren Familien, in unserem Freundeskreis, in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung, die diesen Weg nicht kennen. Und das ist, was du uns gesagt hast. Geht hin. Nicht wartet, dass sie kommen. Lass uns die Kraft und die Überzeugung aufbringen, hinzugehen und mit anderen Menschen zu sprechen, ihnen zuzuhören. Und wir finden immer einen Weg, dann auch etwas Geistliches dazu zu sagen. Dafür segne uns heute Morgen und für die kommende Woche und für die Zeit, bis du wiederkommst. Amen. Amen.